ARD.
Falsche DHL-Benachrichtigungen aufs Handy. Wer steckt dahinter?
Gesichert rechtsextrem, was diese Einstufung für die AfD bedeutet.
Und schwere Zeiten für Parksünder wie Scan-Autos im Akkord Knöllchen schreiben.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Am Montag, den 5. Mai. Guten Morgen und herzlich willkommen in der neuen Woche. Und irgendwie ja auch in einer anderen Klimazone. Gefühlt ist der Sommer zumindest seit dem Wochenende vorbei.
Eisig kalt, heute wieder Winterjacke getragen. Julia Barth und Moritz Zacho sagen Hallo. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid. Und einige von euch hören uns ja bestimmt in der ARD-Audiothek. Oder einfach überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und immer wenn dann unsere neueste Folge morgens online geht, dann bekommt ihr ja vielleicht so eine Push-Nachricht auf euer Handy.
Ja, das ist natürlich pure Information, kein Phishing. Also nicht so wie bei den anderen Mitteilungen, die ihr momentan möglicherweise aufs Handy bekommt. Zum Beispiel eine Benachrichtigung per SMS, wenn ihr gerade auf ein Paket wartet. Das DHL-Paket ist im Lager angekommen und kann aufgrund unvollständiger Adressangaben nicht zugestellt werden. Steht dann da zum Beispiel, bitte bestätigen Sie Ihre Adresse im Link innerhalb von 12 Stunden. Sowas kursiert momentan, ist vermeintlich auch vom Logistikunternehmen DHL, aber dahinter steckt ein Betrüger, der sich Darkula nennt. Klingt ein bisschen wie der Vampir, aber wird eben Darkula geschrieben, nicht Dracula.
Hinter dem Fantasienamen steckt vermutlich ein junger Mann aus China, der eine Software entwickelt hat, um täuschend echt aussehende Betrugs-SMS oder Mails abzuschicken, damit wir dann unsere Bankdaten dort eingeben. Und ein Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks hat zusammen mit anderen internationalen Medien ein Betrugsnetzwerk dahinter identifiziert. Ich muss sagen, ich habe auch schon eine SMS bekommen und ich habe tatsächlich dann in dem Moment auf ein DHL-Paket gewartet. Dann habe ich natürlich auch kurz gezuckt dann. Aber dann fand ich es doch irgendwie komisch, da angeblich meine Adresse aktualisieren zu müssen und dann auch noch meine Kreditkartendaten angeben zu müssen. Und ich habe die SMS dann einfach gelöscht.
Ja, hätte Thorsten vielleicht auch so machen sollen. Der hatte nämlich eine ganz ähnliche Situation. Auch er hat auf ein Paket gewartet, dann eine Nachricht aufs Handy bekommen. Und weil er auch gerade ein bisschen abgelenkt war, hat er auf den Link in der Nachricht geklickt. Kam ihm erstmal auch nicht so komisch vor, denn der Absender war ja DHL. Also hat er da auch seine Adresse aktualisiert und wie darin gefordert, eine Bearbeitungsgebühr dafür von 1,50 Euro bezahlt. So dachte er das zumindest.
Thorsten, der eigentlich anders heißt, hat seine Kreditkarteninfos eingegeben und die Zahlung dann bestätigt.
Und irgendwann später lese ich mir das nochmal in Ruhe durch, bestätigt 1.500 Euro. What? Wieso 1.500 Euro? 1,50 Euro waren das doch. Naja, wahrscheinlich schnell bloß drüber gelesen, 1,5 wird schon passen und dann die TAN halt gesucht, eingegeben und dann waren da wirklich 1.500 Euro weg.
Und Thorsten ist kein Einzelfall. Die Recherchen haben ergeben, dass allein in Deutschland von Ende 2023 bis zum vergangenen Sommer etwa 20.000 Menschen auf die gefälschten Links reingefallen sind.
Damit kommen wir nochmal zu Darkula, dem mutmaßlichen jungen Chinesen, der die Betrugssoftware dafür entwickelt hat. Magic Cat heißt die. Und damit können Betrüger eben sehr leicht Internetseiten von Unternehmen, Stromanbietern oder auch Behörden fälschen und diese SMS oder Mails verschicken, die so echt aussehen. Aber vor allem dazu da sind, Kreditkartendaten zu klauen. Webseiten von Unternehmen aus mehr als 130 Ländern sollen damit laut Recherche imitiert worden sein, also längst nicht nur die von DHL.
Das Bundeskriminalamt hat Darkula auf dem Schirm, aber wer erstmal Opfer geworden ist, der hat dann auch meist Pech. Im Fall von Thorsten waren seine 1.500 Euro jedenfalls futsch und es hat sich für ihn dann auch ziemlich mies angefühlt, als er bemerkt hat, dass er betrogen wurde.
Scheiße, wieso, warum? Was soll ich tun? Wen kann ich fragen? Und man fühlt sich halt einfach hilflos. Also total.
Boah, kann ich so gut nachvollziehen. So ärgerlich. Und damit der Schaden für einen selbst in so einem Fall eben nicht noch größer wird, hilft es auf jeden Fall, Passwörter zu ändern, die eigene Bank zu informieren, das Konto im Blick zu behalten, ob da vielleicht danach auch nochmal was abgebucht wird. Und man sollte auf jeden Fall Strafanzeige stellen.
Es kann auch helfen, sich eine Anwältin oder einen Anwalt zu holen, denn Banken helfen einfach oft nicht dabei, das Geld zurückzuholen. Und die sagen dann in so einem Fall, das war grobe Fahrlässigkeit.
Ja, oder anders ausgedrückt, selber schuld. Aber so eindeutig ist es oft gar nicht. Und deshalb empfiehlt zum Beispiel die Berliner Anwältin Caroline Diepold auch, holt euch zur Sicherheit auf jeden Fall juristischen Rat ein.
Es gibt die normale Fahrlässigkeit, die wäre egal. Die darf man sozusagen an den Tag legen. Und es gibt die grobe Fahrlässigkeit. Und ein normales Opfer kann höchstwahrscheinlich nicht einordnen, ob das jetzt grob fahrlässig war oder nicht.
Ja, das Opfer kann das nicht, aber die Juristen eben schon. Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht direkt zum Anwalt gehen, könnte aber auch die Verbraucherzentrale eine Anlaufstelle sein.
Die wissen nämlich meist, welche Betrugsmaschen gerade kursieren, weil sie Phishing-Nachrichten sammeln und darüber dann auf ihren Webseiten informieren, die Verbraucherzentralen. Momentan werden zum Beispiel gefälschte Mails von der Deutschen Bahn verschickt oder auch von verschiedenen Banken oder auch vom Streaming-Anbieter Disney+.
Wir packen euch die Infos von der Verbraucherzentrale und die ausführliche Recherche unserer Kollegen vom Bayerischen Rundfunk in unsere Folgenbeschreibung. Solltet ihr euch am Wochenende mit Nachrichten beschäftigt haben, habt ihr es vielleicht schon mitgekriegt. Es wird mal wieder viel über die AfD gesprochen. Denn am Freitag hat der Verfassungsschutz gesagt, wir stufen die Partei insgesamt als gesichert rechtsextremistisch ein. Bisher war das, ich sag mal in Anführungszeichen, nur bei 3 Landesverbänden so. Und jetzt gilt diese Einstufung für die komplette AfD. Und das ist schon ein ziemliches Ding.
Nochmal kurz zur Erklärung, das Bundesamt für Verfassungsschutz, das ist unser Inlandsnachrichtendienst und es ist dafür zuständig, Infos zu sammeln und auszuwerten und eben zu schauen, ob Person, eine Organisation oder eben auch Partei gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung sind. Also etwas flapsig formuliert gegen das, auf das wir uns hier im Umgang alle miteinander geeinigt haben. Und bei der AfD sagt der Verfassungsschutz, die Gesamtpartei habe eine Prägung, die die Menschenwürde missachtet. So wurde die Einstufung begründet.
Um nur mal ein Beispiel zu nennen, woran die Verfassungsschützer das festmachen. Ein Zitat, konkret betrachtet die AfD zum Beispiel deutsche Staatsangehörige mit Migrationsgeschichte aus muslimisch geprägten Ländern als nicht gleichwertige Angehörige des durch die Partei ethnisch definierten deutschen Volkes.
Der Verfassungsschutz hat für seine Einschätzung ein dickes Gutachten geschrieben, das ist mehr als 1000 Seiten lang. Allerdings hat das den Stempel nur für den Dienstgebrauch, bedeutet also, es soll nicht veröffentlicht werden. Und das finden viele problematisch, weil wir so gar nicht genau wissen, welche konkreten Beweise der Verfassungsschutz da genau gesammelt hat, dafür, was er der AfD da vorwirft. Und das ist auch ein Grund, warum die AfD diese Einstufung so nicht akzeptieren und dagegen klagen will. Das heißt, Gerichte überprüfen dann die Arbeit der Behörden und das ist ein ziemlich langes Verfahren.
Erstmal bleibt es also bei der Einstufung und das hat ganz konkrete Folgen. Der Verfassungsschutz hat jetzt nämlich andere Mittel, um die Partei zu beobachten. Der Nachrichtendienst darf jetzt V-Leute anwerben, also Menschen aus dem Umfeld der Partei für Informationen bezahlen. Außerdem kann er AfD-Politiker observieren und unter bestimmten Bedingungen auch die Telekommunikation überwachen. Ist nicht für alle AfD-Politiker neu. Ich habe es vorhin gesagt, in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt kennen Sie das schon. Da haben die Landesverfassungsschutzbehörden schon vor einer Weile gesagt, diese Landesverbände sind gesichert rechtsextremistisch.
Abgesehen davon hat das für die AfD erstmal keine direkten Folgen. Also die Partei kann ganz normal weiterarbeiten, in Parlamenten bleiben und auch an Wahlen teilnehmen. Sie kriegt auch weiter ihr Geld aus der staatlichen Parteienfinanzierung.
Die neue Einschätzung des Verfassungsschutzes hat 2 Debatten aufgemacht oder wiederbelebt, muss man eigentlich sagen. Seit der Entscheidung am Freitag wird nämlich wieder über ein AfD-Verbot diskutiert. Und es wird über die Frage gesprochen, wie gehen wir mit AfD-Mitgliedern um, die beim Staat arbeiten, also Polizisten, Richter, Lehrer sind. Dürfen die das noch, wenn dann im Zweifel Rechtsextremisten auf diesen Posten sitzen?
Fangen wir doch mal mit der Debatte an. Hessen und Bayern haben zum Beispiel angekündigt zu überprüfen, ob es da Disziplinarmaßnahmen in ihrem Staatsdienst braucht. Da heißt es, unsere Mitarbeiter in Polizei und Verwaltung müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten.
Die Landesregierung hier bei mir in NRW ist da schon ein bisschen zurückhaltender. Da sagt der Innenminister, auch wenn man Mitglied in einer Partei ist, die jetzt als rechtsextrem eingestuft wurde, muss das nicht automatisch Konsequenzen für Landesbeamte haben. Wenn man jemanden aus dem Staatsdienst entfernen will, müsste man nämlich nachweisen, dass genau diese Person ihre Treuepflicht gegenüber dem Staat verletzt hat. Und das kann man ja wahrscheinlich nicht von jedem AfD-Mitglied behaupten.
Deshalb sind Verfassungsrechtler da auch skeptisch. Sie sagen, eine einfache AfD-Mitgliedschaft alleine reiche nicht aus für Disziplinarmaßnahmen. Das sieht für Funktionäre der Partei aber zum Beispiel anders aus.
Ja, und dann noch die Debatte darüber, ob die AfD komplett verboten werden sollte. Wenn sie doch als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde, hätte man für so ein mögliches Verbot ja noch mal mehr Futter. Darüber wurde ja immer mal wieder diskutiert, jetzt eben auch. Auf den Weg bringen könnten ein solches Verbotsverfahren Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Am Ende entscheidet dann das Bundesverfassungsgericht, also das höchste deutsche Gericht darüber. Das kann aber sehr lange dauern.
Unsere Kurznachrichten.
In dieser Woche findet in Berlin der Regierungswechsel statt. Morgen am Dienstag soll CDU-Chef Friedrich Merz vom Bundestag zum Kanzler gewählt werden. Heute stellt die SPD noch ihr Regierungsteam vor, sagt also, wer die 7 Ministerposten bekommt. Klar ist schon, dass SPD-Chef Lars Klingbeil Vizekanzler und Finanzminister werden soll und Boris Pistorius als Verteidigungsminister weitermacht. Der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Abend militärisch aus seinem Amt verabschiedet mit einem großen Zapfen. Streich der Bundeswehr.
Die Polizei in Brasilien hat nach eigenen Angaben einen Bombenanschlag auf das kostenlose Megakonzert von Lady Gaga in Rio de Janeiro verhindert. Zwei Verdächtige seien da festgenommen worden. Das Konzert hatte am Samstag rund 2 Millionen Fans an die Copacabana gelockt. Für Lady Gaga war es das bislang größte Konzert ihrer Karriere und das fand ich sehr besonders. Das Konzert war kostenlos.
Irre Bilder waren das auch. Und zum Schluss noch, Fußball-Deutschland hat einen neuen Meister. Nach den Bayern-Frauen haben es auch die Männer der Bayern geschafft, den Titel in dieser Saison zu holen. Für sie ist es die 34. gewonnene Meisterschaft. Wir gratulieren.
Auch wenn wir keine Bayern-Fans sind. Aber natürlich sagt man da Gratulation. Das nächste Thema starten wir mit einem Begriff, den ihr sicherlich nicht vergessen werdet, so Angeberwissen für euer nächstes Gespräch. Wir alle kennen ja Politessen, also Frauen, die Autos nach Parkscheinen kontrollieren. Aber wie heißen denn Männer in der Fachsprache, die den Job machen? Hast du eine Idee?
Boah, ich habe keine Ahnung tatsächlich. Ordnungsamtsmitarbeiter.
Es wäre deutsch, wenn es so ein kompliziertes Wort wäre, auf jeden Fall. Ich habe es vorher noch nie gehört. Im Jobbereich sind das Politeure.
Habe ich auch noch, nee.
Da hätte ich jetzt an was anderes gedacht, muss ich sagen. So,
irgendwas Politur.
Ja, irgendwas polieren halt. Aber nee, männliche Politessen sind Politeure. Naja, jedenfalls gibt es im Jobbereich ein neues Arbeitsmittel, das noch effizienter entlarvt, wenn wir falsch parken oder keinen Parkschein gelöst haben. Das sind nämlich Autos, die mit Kameras auf dem Dach unterwegs sind und dann in Sekundenschnelle ihre Umgebung erfassen.
Seit Mitte März sind in Stuttgart rund um die Uni Hohenheim mehrere dieser Scan-Autos unterwegs. Baden-Württemberg hat dafür im März extra das entsprechende Verkehrsgesetz geändert, das den Einsatz erlaubt. Und mit diesen Kameras des Scan-Autos werden Bilder von parkenden Autos gemacht, das Kennzeichen wird da erfasst und mit einer Datenbank abgeglichen. Und da kann man dann schnell sehen, ob ein digitaler Parkschein gelöst wurde oder nicht. Ungefähr 1000 Autos können so pro Stunde erfasst werden von diesen Autos. Eine Politesse oder ein Politeur schafft zu Fuß gerade mal 50 in der Stunde, also schon ein ziemlicher Unterschied.
Es klingt jetzt natürlich direkt so, als wäre eine Berufsgruppe bedroht, aber wir müssen es so ein bisschen von der anderen Seite denken. Denn die Technik, die wirkt erstmal dem Personalmangel entgegen und senkt auch die Personalkosten für die Stadt. In Amsterdam zum Beispiel um die Hälfte sind da die Personalkosten gesenkt worden. Und das Verkehrsministerium in Baden-Württemberg argumentiert, wenn Falschparker schnell erfasst werden, dann verbessert das auch die Verkehrssicherheit für alle, weil dann zum Beispiel Fahrradfahrer oder Fußgänger nicht mehr von parkenden Autos behindert werden.
Das waren jetzt ein paar Pluspunkte, aber es gibt natürlich auch Nachteile. Und ein ganz offensichtlicher ist die Frage des Datenschutzes. Wenn so ein Auto mit Kameras durch die Gegend fährt und Bilder macht, da entstehen ja riesige Datenmengen. Zum Beispiel, wo steht ein Auto, zu welchem Zeitpunkt. Laut Verkehrsministerium werden diese Daten zwar nur von Falschparkern gespeichert und auch nur während das Bußgeldverfahren läuft. Außerdem würden Fußgänger verpixelt, aber trotzdem ist das natürlich eine Debatte, die man führen kann.
So richtig praktisch ist die Technik auch noch nicht. Die Scan-Autos, die funktionieren bisher nur, wenn das Parkticket digital gekauft wurde, also zum Beispiel über so eine Park-App. Und die normale Kontrolle zu Fuß, um Parkscheine, die so haptisch im Auto liegen, zu kontrollieren, die braucht es dann also nach wie vor.
Im Ausland werden diese Scan-Autos schon länger eingesetzt. In 50 Städten in Europa sind die schon unterwegs. Unter anderem in Amsterdam, hattest du ja eben schon als Beispiel gesagt, aber auch in Paris, Straßburg oder Warschau. Und da machen die Behörden dann auch die Erfahrung, dass ihre Politessen und Politeure weniger angepöbelt werden, als wenn sie eben zu Fuß kontrollieren müssen.
In Deutschland gibt es die Scan-Autos bisher nur in Stuttgart, aber andere Städte wie Freiburg, Mannheim, Heidelberg und auch Heilbronn, die haben schon Interesse gezeigt.
Am Freitag haben Tanja und Philipp ja hier darüber gesprochen, dass viele Leute längst nicht frei haben, nur weil Wochenende ist. Immerhin ein Viertel der Menschen in Deutschland muss auch am Wochenende arbeiten. Dazu haben wir viele Rückmeldungen von euch bekommen. Und die meisten, die sich gemeldet haben, können auch ganz gut damit leben, dass sie am Wochenende arbeiten müssen.
Ja, zum Beispiel hat sich Oskar aus Köln bei uns per WhatsApp gemeldet. Er hat geschrieben, ich finde Samstagsarbeiten gar nicht so schlimm. Morgens zur Arbeit pendeln, wo die Straßen leer sind, das ist immer super, kann ich sehr nachempfinden. Nur wenn die Freundesgruppe samstags dann unterwegs ist, da ist es natürlich blöd zu arbeiten.
Susi aus der Nähe von Nürnberg hat uns geschrieben, ich arbeite seit über 40 Jahren im Schichtdienst in einer Kinderklinik. Es ist schön, denn auch unter der Woche mal frei zu haben. Aber das Familienleben ist durch die Wochenendarbeit natürlich schon eingeschränkt. Aber ich finde auch, dass die Sonntags- und Feiertagsarbeit nicht noch ausgeweitet werden muss auf andere Berufe. Es sollen Geschäfte ruhig auch mal zu haben.
Ja, das findet Sandra aus Biberach wahrscheinlich auch ganz gut. Sie ist nämlich Optikerin. Gerade samstags ist der Laden aufgrund des Marktes da direkt vor der Tür immer gut voll, schreibt sie. Die Kunden sind dann auch in Kauflaune und am Wochenende auch immer gut drauf. Und deswegen würde sie die Arbeit am Samstag nicht missen wollen.
Montags bis freitags stehen wir zusammen mit euch auf. Morgen auch nochmal. Habt einen guten Start in die Arbeitswoche.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.